Wir hören auf den kurzen und prägnanten Text für die Bibelstunde heute Abend aus Psalm 85, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Wir beten. Herr Jesus, wir möchten dir ganz herzlich danken für diese Bibelstunde, für die Zeit, die wir uns jetzt auch nehmen dürfen, für die Freiheit, die wir haben, um auf dein Wort zu hören. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Stunde. Segne du unseren lieben Bruder Rainer. Schenk du ihm Vollmacht, uns dein Wort auszulegen. Und hab Dank, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, dass es bei uns auch auf offene Herzen treffen darf. Darum möchte, werde ich bitten. Amen.
Ja, Gerechtigkeit und Frieden, das sind ja Begriffe, die immer wieder auch in Gesellschaft und Politik erwähnt werden. Denken Sie nur an Demos für einen gerechten Lohn oder jetzt vor ein, zwei Tagen war gerechter Lohn für Frauen und Männer, also dass wir gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Man spricht von einer gerechten Gesellschaft. Und wenn Sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, dann wissen Sie, in den 80er Jahren hat die Friedensbewegung, man kann sich heute kaum vorstellen, wo die gleichen Leute genau das Gegenteil sagen, aber damals haben sie skandiert, Frieden schaffen ohne Waffen. Heute gilt das nicht mehr, heute schafft man Frieden mit Waffen. Gerechtigkeit und Frieden und die beiden verbundenen Begriffe, die Wortfamilien in der Bibel, sind auch von der Bibel her gesehen häufig gebraucht. Und wir wollen uns das einmal gemeinsam anschauen. Gerechtigkeit und Friede küssen sich, daran will ich das orientieren und daran festmachen. Ich habe mich die letzten Tage und heute Nachmittag beim Vorbereiten immer wieder gefragt, warum hast du dir das angetan? Das ist ein wichtiges Thema, aber es ist so schwer, Begriffe nicht trocken darzulegen. Und ich hoffe, dass Gott da Gnade gibt, dass ich das kurz und prägnant machen kann und auch verständlich. Erstaunlicherweise sind, und das ist für uns Deutsche und für unser mitteleuropäisches, römisch-griechisches Denken etwas schwierig, sind beides überwiegend Beziehungsbegriffe. Wir denken ja, Gerechtigkeit, das hat doch irgendwas mit Juristerei zu tun, mit juristisch-forensischen Vorgängen, also strafrechtlich relevanten Vorgängen. Da kann man gerecht sein, da kann man schuldig gesprochen werden, da kann man frei, also gerecht gesprochen werden, jedenfalls was den Straftatbestand betrifft. Aber es sind auch überwiegend Beziehungsbegriffe, also eben auch Gerechtigkeit. Bei Frieden, okay, das habe ich jetzt so mit reingenommen, da ist sofort klar, man hat Frieden mit anderen Völkern, man hat Frieden mit irgendjemand, Frieden braucht ein Gegenüber. Ich bin im Frieden mit dem und dem, da ist alles geklärt. Aber Gerechtigkeit, auch ein Beziehungsbegriff. Nach biblischem Verständnis ist Gerechtigkeit weniger am Gesetz als an den Beziehungen orientiert. Vielleicht merken Sie sich den einen Satz, man wird jemand gerecht. Das ist ja Beziehung, das setzt ja voraus, ja wem? Und da merkt man schon, da kann die Gerechtigkeit, wenn sie an die Beziehung orientiert ist, unterschiedlich sein. Gott gerecht zu werden, ist etwas anderes wie einem Menschen gerecht zu werden. Dem Postboten in der Begegnung gerecht zu werden, ist etwas anderes wie einem minderjährigen Kind gerecht zu werden. Also Gerechtigkeit als Beziehungsbegriff hat es damit zu tun, dass es im Rahmen einer konkret gelebten Beziehung nach der Schrift sich entfalten muss. Deshalb impliziert die biblische Gerechtigkeitsfrage stets, wem gegenüber. Gerecht ist, was dem anderen gerecht wird. Gerecht ist, was Beziehung ermöglicht. Gerecht ist, was Beziehung fördert. Gerecht ist, was den anderen segnet. Gerecht ist, was im Licht besehen zu einer echten Beziehung, die im Segen Gottes stehen kann, führt und auch vertieft führt. Es ist so ähnlich wie bei der Liebe, das geht sehr stark ineinander über. Und wenn wir nachher sehen werden, dass ja nach der Schrift Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes ist und der Friede Gottes und natürlich Gott ist auch die Liebe. Also da merken wir, wie die Dinge ineinander gehen und die Bedeutungsfelder natürlich ein Stück weit kongruent haben oder zumindest deckungsgleiche Flächen. Und lieben kann man ja auch nicht abstrakt. Wenn ich sage, ich liebe, bei einer Beziehung, der 19-Jährige sagt, ich liebe, er müsste vielleicht ehrlicherweise sagen, ich bin verliebt, aber lassen wir mal den Unterschied. Ich liebe, und dann sagt natürlich jeder, ja, wen denn? Wen denn? Die Luise? Die Eva? Liebe braucht ein Gegenüber. Und so ist es auch mit dem Frieden und der Gerechtigkeit. Es ist keine abstrakte Eigenschaft, sondern ein heilvolles, beziehungsorientiertes Verhalten. Und ich sehe es Ihnen an, irgendwie hakt ein bisschen unser Denken, denn wir sind unheimlich geprägt, eben wie gesagt, von mehr diesem juristisch-forensischen Gebrauch, also diesem strafrechtlichen Gebrauch, diesen von der Norm abgeleiteten Gebrauch. Aber wir müssen unser Denken der Bibel anpassen und nicht die Bibel unserem Denken. Das ist ja sowieso ein Grundsatz. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn Leute sagen, ja, wenn das wirklich so in der Bibel steht, dann will ich damit nichts zu tun haben. Hä? Hallo, geht's noch? Wer fügt sich wem? Wer ist Haupt und wer ist Glied? Wer ist Herr und wer ist Knecht? Ich muss mich doch dem Herrn anpassen und seinem überragenden Denken, auch wenn ich vielleicht nicht immer alles gleich verstehe, als umgekehrt. Also bleibt man nochmal bei meinem Postboten. Früher hatte man ja mehr, ich will nicht sagen, inniges Verhältnis. Man bildete nicht gerade ein Pärchen mit dem Postboten. Aber wir hatten eine Zeit lang einen, der war so klasse, und wir hatten ein gutes Verhältnis miteinander. Aber natürlich, damals hatte ich noch kleine Kinder, und wenn ich meinen Dreijährigen so behandelt hätte wie den Postboten, dann hätte ich irgendwann mit der Justiz ein Problem gekriegt, weil gesagt wurde, so können Sie mit einem dreijährigen Kind nicht umgehen, so locker flockig und den da so ganz für sich marschieren lassen und gar nicht gucken, was der macht. Sie haben Ihre Aufsichtspflicht, Ihre Fürsorgepflicht verletzt, da kriegt man Ärger. Sie sind dem Kind nicht gerecht geworden. Und da merkt man schon, natürlich dem Postboten gegenüber, ja, da, was habe ich da in der Beziehung, freundlich, nett, also was man halt so als Christ sein soll, meine ich ganz positiv, zeugnishaft, geben Sie mir auch mal ein Trinkgeld. Gestern habe ich einen Postboten, der hat mal wieder ein schweres Paket gebracht, da gebe ich ihm Trinkgeld, uns geht's doch gut. Also, da freut er sich, wenn er 20 Kilo wieder an die Haustür geschleppt hat. Aber es ist trotzdem was anderes wie dem Kind gegenüber. Meiner Frau gegenüber werde ich und muss ich in anderer Weise gerecht werden als einem Fremden gegenüber. Und eine ganz eigene Kategorie bildet das Gottgerechtwerden. Das ist ja die Beziehung, die einzigartige Beziehung, die über allem steht und aus der alles folgt. Wie lebt man, ja, da hakt es ein bisschen bei uns, wenn wir den Satz so sagen, wie lebt man gerecht vor Gott? Wie wird man Gott gerecht? Naja, also ist ja, so schwer ist es nicht. Das Erste ist mal, dass ich ihn akzeptiere, dass ich ihn anerkenne, dass ich ihn bejahe, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, das heißt auch im konkreten gelebten Leben und im Gehorsam, dass er der Herr ist, dass er mein Schöpfer ist, dass er bestimmte Eigenschaften hat. Also könnte man jetzt vieles sagen. Ich werde ihm gerecht, wenn ich ihn zunächst mal als den anerkenne, der er ist. Wie wird man Gott noch gerecht? Dann muss man ja nur seine Bibel ausschlagen. Man lobt, man ehrt ihn, man bittet ihn, man bedankt sich bei ihm. Man wird nicht frech, also Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, gerade neulich hatten wir mit einer älteren Dame ein Gespräch und da hat sie sich ganz schön aufgelehnt gegen Wegführung Gottes. Dann sagte ich, darfst du gerne machen. Ist für Gott kein Problem, du kannst mit ihm diskutieren. Du darfst nur nicht murren. Du darfst nur nicht Gott anklagen, dann hast du eine Grenze überschritten, die auch Hiob überschritten hat. Aber dass du nicht einverstanden bist, dass du ein Problem hast und dass du das Ganze sowieso nicht verstehst und warum das sein muss, mit Gott kann man reden, wenn man ihn als den akzeptiert und anerkennt, der ist. Und es ist so wichtig, auch für unser Verständnis, was Christsein, was Glaube, was Gerechtigkeit und im Frieden leben bedeutet, nämlich in einer Gott gerecht werdenden Beziehung, aus der die Beziehung zu anderen folgt. Wir sind nämlich gar nicht als Menschen geschaffen, die jeder für sich existieren. Es gibt ja Tiere, da hat man den Eindruck, das sind absolute Einzelgänger, die brauchen keinen anderen. Ja? Bei unserem Kater habe ich manchmal den Eindruck, der marschiert an dir vorbei, da ist der Futternapf wichtiger, wie das wunderbare Herrchen das hat. Aber er ist doch auch ein bisschen sozial. Zwischendurch hüpft er auf den Schoß und muss gekrault werden bis zum Umfallen. Aber der Mensch ist von Anfang an ein soziales Wesen, von Gott so geschaffen. Er ist nicht für sich und in sich allein, er braucht das Gegenüber. Er ist in der Beziehung und für die Beziehung geschaffen. Ein Mensch, der verweigert, Beziehung zu leben, dazu gehört auch, sich zu öffnen, sich mitzuteilen, unter der Gefahr, dass man auch verletzt wird. Ein Mensch, der sich weigert, Beziehung zu leben, verweigert das Leben. Und die erste Beziehung, die wir haben sollten und die wichtigste, ich wiederhole mich, ist die zum himmlischen Vater. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, Beziehung haben. Wenn wir nachher auf den zentralen Glaubensbegriff kommen, das ist auch ein Beziehungsbegriff. Du sollst vertrauen, du sollst ihm dich anvertrauen. Da spürt man ja förmlich, wie das Ehemodell uns hilft, dass man sich in Treue und in Liebe anvertraut. Das ist im ganz großen Gott, dem wir lieben sollen, dem wir dienen sollen. Der Mensch hat eine Doppelbestimmung. Von Anfang an ist er als soziales Wesen geschaffen und auf die Beziehung zu Gott hin. Man könnte sogar zugespitzt sagen, ohne die Beziehung zu Gott ist der Mensch kein Mensch. Jedenfalls nicht so, wie Gott sich ihn gedacht hat. Und deswegen kann im Prediger 3 die Weisheit Salomos sagen, an und für sich, also ohne Gott, ist der Mensch wie ein Tier. Tierhaft, vertiert. Und wenn Sie sich zum Beispiel heute, was gar nicht über den Begriff sagen darf, ich sage mal, diese entartete Pornografie und diese schlimmsten sexuellen Verirrungen, ich will jetzt da gar nichts nennen, das beschmutzt nur, anschauen, dann muss man sagen, das ist ein vertierter Mensch, aber das ist kein Mensch mehr. Das ist nur ein Feld. Also die rechte Beziehung zu Gott. Gerecht ist man in rechter Beziehung zu Gott und aus dieser rechten Beziehung dürfen rechte Beziehungen zu Menschen werden in Treue, Vertrauen und Liebe. Man darf ihnen gerecht werden. Ich gehe jetzt nicht, man kann jetzt an 1000 Stellen abbiegen und sagen, ja, was ist aber, wenn der das Gegenüber nicht will? Und so, ja, könnte man, ja, was ist dann? Wie werde ich ihm dann gerecht? Da macht die Bibel auch Aussagen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand in der Gemeinde ist, redet jetzt mal neutestamentlich, zur Familie gehört oder weiter draußen, Berufsumfeld oder wie auch immer. Das ist unterschiedlich, aber zunächst einmal ist gerecht werden, Beziehung suchen in Harmonie und im Frieden und in Übereinstimmung mit Gott. Das ist Beziehung leben, von Gott her diesem Menschen zu begegnen. Das ist übrigens auch in der Ehe das Entscheidende. Ich sage ehrlich, ich lerne da auch noch, obwohl ich jetzt fast 40 Jahre verheiratet bin. Die Ehe ist nicht dazu da, dass ich auf meine Kosten komme, sondern dass ich lerne, auf Gott zu vertrauen und loszulassen, um meine Bedürfnisse bei ihm zu befriedigen und meiner Frau zu geben. Umgekehrt natürlich auch. Also es ist genau das Gegenmodell zu dem, zwei Egoisten, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, heiraten sich und jeder kriegt, will vom anderen so viel wie möglich kriegen und solange diese symbiotische Liebe klappt, ist eine gute Ehe und wenn ich vom anderen nichts mehr habe, ja gut, dann kann er mir einen Buckel runterrutschen. Das ist nicht eine Ehe, wie Gott sie will. Wie gesagt, lebt sich nicht so einfach. Wir sind natürlich vom Fall und von der Sünde schwer in Mitleidenschaft gezogen und es dauert doch, bis der neue Mensch in uns mehr und mehr Gestalt gewinnt. Also Ungerechtigkeit ist somit nicht nur unmoralisches Handeln, sondern zielt im Kern auf die Verletzung einer persönlichen Beziehung, dem jemand nicht gerecht werden. Sünde ist daher weniger die Übertretung einzelner Gebote als die Abkehr von der Beziehung. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, der Glaube ist keine Leistung. Glaube ist ein Herz in Vertrauen Gott zu öffnen, sich an ihn zu binden. Das ist keine Leistung. Ja, ich hatte nämlich eine Diskussion, wo ein Zeuge, der Wachturmleute, Zeuge Jehovas, der sagte dann einem, dem das Evangelium verkündigt hat, ja, aber ich muss doch glauben und das ist auch eine Leistung. Das ist das falsche Verständnis von Glaube. Es ist ein Beziehungsbegriff, Treue, Vertrauen, sich binden, bei Gott sich unterordnen. Also das Gegenstück von Sünde ist nicht sich völlig korrekt verhalten, bitte nicht falsch verstehen, sondern die Beziehung leben. Die Beziehung haben und leben. Und da fängt es ja schon mal an. Als ich vor über 40 Jahren war ich ohne Gott und der Welt unterwegs und ohne Jesus. Und der erste Schritt war, Jesus, der mir das angeboten hat, in mein Leben zu lassen, Beziehung aufzunehmen. Und da war ich auch gerecht, obwohl natürlich noch vieles bis heute noch nicht so ist, wie es vielleicht Jesus gefällt. Aber er hat nicht gesagt, du musst erst so und so und so und so und so sein, sondern ich vergebe dir und du darfst Beziehung zu mir haben, wir können Gemeinschaft haben. Und ich will mit dir gehen. Und es ist ja auch, wir werden in gut einer Woche über die Wüstenwanderung sprechen, Kurt Schneck hauptsächlich und ich. Und da kommt ja der Josua auch. Das ist eine Pädagogik Gottes. Gott, der so viele, ich mache noch ein bisschen kleine Werbung nebenher für dein Buch, der so viel Wunder gewirkt hat, warum hat er nicht einfach, und dann waren sie im Land Kanaan, warum hat er nicht, und dann haben die alle einen Herzinfarkt gehabt oder wurden vom Blitz getroffen. Warum müssen die durch diese Wüste? Warum die Entbehrungen? Warum müssen wir durch die Lebenswüste? Warum ist unser Kampf selbst in Kanaan nicht zu Ende, sondern beginnt erst? Warum nimmt Gott die Riesen nicht einfach weg? Mehr dazu im Buch Josua, das biblische Buch und natürlich auch deine Auslegung. Ja. Also es sind schon Grundfragen, aber also die gelebte Beziehung ist das Gegenstück von Sünde, nicht das Übertreten einzelner Normen. Das eigentliche Wesen liegt in der Trennung von Gott. Alles, was diese Beziehung gefährdet, ist Sünde. Die Gebote und Weisungen Gottes benennen konkret, was der Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zu mir selbst schadet. Also es ist ein ganz anderes Verständnis, wie ich führe Buch und striche, wie oft jemand etwas übertritt, sondern ich tue jemand weh, ich störe unsere Beziehung, ich breche eine Harmonie mit meinem Verhalten. Ich sage nicht, dass wir nicht auch im forensischen Sinn schuldig geworden sind. Auch dafür hat Gott einen Weg. Aber mir wird das im eigenen Leben, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, immer wichtiger. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt einzelne Dinge, und dann hat Gott mich noch ein bisschen gerne, wenn ich vielleicht etwas weniger das und so, sondern es geht Gott zutiefst um sie, um unser Herz, um die Beziehung. Und bei mir tritt immer stärker der Aspekt in Vordergrund, wenn ich einen Weg gehe, der meinen Herrn schmerzt, dann tut mir das weh, weil ich ihn verletzt habe, weil ich sein Herz verletzt habe. Nicht, weil es einen Strich auf einer Tafel gibt und der muss jetzt irgendwie wieder weg. Verstehen Sie den Unterschied? Müssen Sie sich nur eine Ehe vorstellen? Oder führen Sie auch Strichlisten in Ihrer Ehe, wenn Sie eine haben? Manche machen das ja. Manche machen das in Beziehungen. Notieren sich alles, schreiben sich alle auf. Habe ich in Auseinandersetzungen zwischen leitenden Brüdern erlebt. Du hast am 21.03.1900 Ding und Ding das und das gesagt. Ja, liebe Leute. Ich lösche alles. Ich verreiß alles weg. Klar gibt es Dinge, die muss man klären. Manche Dinge kann man nicht einfach nur Zettel weg und damit ist erledigt. Aber Sie wissen, was ich meine und so ist es bei Gott auch. Hans-Joachim Eckstein, auf diesem Hintergrund wird deutlich erkennbar, dass es bei dem biblischen Verständnis von Gerechtigkeit keineswegs um einen primär moralisch oder einen ausschließlich forensisch-juristischen Begriff geht, sondern hinsichtlich der Gottesbeziehung einen spezifisch theologisch gefüllten. Als Gerechtigkeit gilt das der ganzheitlich personalen Beziehung entsprechende Verhalten. Von Gott aus gegenüber den Menschen und von Seiten der Menschen gegenüber Gott. Das ist das, was ich versucht habe zu sagen. Ohne Gerechtigkeit, sagt uns nun die Schrift, gibt es keinen Frieden und ohne Frieden keine Gerechtigkeit. Wenn wir das jetzt auf die Beziehung beziehen, dann ist ja klar, ohne dass ich eine Beziehung zu Jesus habe, in dem Sinn, ihm gerecht werde, und er wird mir ja sowieso gerecht, kann ich auch keinen Frieden mit ihm haben. Ich kann nicht sagen, ja, also hör mal her, Herr Jesus, mit dir möchte ich eigentlich nicht so viel zu tun haben, aber ich habe ja so mehr oder weniger alles im Griff. Du musst zufrieden mit mir sein. Ich habe es nachher, wollte ich das Beispiel erst erbringen, aber jetzt füge ich es halt jetzt schon ein. Wenn Kinder, sagen wir mal, Pubertierende oder 16, 17, 18, die pubertieren ja auch noch, vielleicht schon nicht mehr ganz so, hoffentlich. Wenn die im Haus sich an alle Regeln, die die Eltern setzen, einhalten, aber keinerlei Beziehung zu den Eltern haben, keinerlei Herzensbeziehung, keine Wärme, keine Verbindung, ist es das, was sie wollen als Vater, als Mutter? Das soll er lieber mal zu spät kommen oder was falsch machen, aber er soll mit uns leben. Verstehen Sie den Unterschied? Und so geht's Gott in erster Linie ja gar nicht drum. Und er führt auch kein Buch und Strichlisten und so etwas, dass er sagt, ja, also jetzt das und das und das und das und das. Sondern ihm ist wichtig, dass wir bei ihm sind. Und dann spricht er die neuralgischen Punkte schon auch an. Aber so rum wird ein Schuh draus. Aus der Beziehung. Aus dem in der Familie sein, aus dem in der Gottesbeziehung sein. Und wo wirklich Schuld war, das hat ja der Herr weggenommen am Kreuz durch sein Blut. Denn jetzt ist ohne Gesetz, sagt Paulus, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Römer 3 und in Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn. Es steht nichts zwischen uns auf unseren Servietten, wenn wir nachher die Mahlfeier halten, mit denen die Brotstückchen zugedeckt sind, steht das Wort Frieden in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Sprachen, ganz dick und groß, Shalom. Shalom ist, es ist alles geklärt, es ist alles in Ordnung, wir stehen in einer ungetrübten Beziehung. Man spricht wieder miteinander. Merken Sie, das ist doch ein Unterschied, ich komme nochmal zum Kind zurück. Ist doch ein Unterschied, ob ein Kind alle Regeln einhält, aber man hat keine Beziehung zu ihm, man hat es verloren. Da ist doch irgendwas, man ist ja gar nicht im Gespräch, das ist auch keine Liebe. Das ist ein Knecht. Ich will nicht sagen Roboter, aber wollen wir das? Wollen wir so? Am liebsten bin ich auch mit anderen Sündern zusammen. Bitte verstehen Sie das jetzt recht. Sündern, die verstanden haben, was Gnade ist, was Barmherzigkeit ist und die anfangen zu verstehen, was Gott an Beziehung will und lebt. Bitte, natürlich, man kann immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Kannst du sagen, ja, wenn das so ist, klar kann das Fleisch jetzt sagen, ja dann, dann lass uns loslegen. Paulus hat die gleichen Vorwürfe bekommen, Römer 6, wenn es denn so ist, dann lass uns sündigen. Dann kommt ja noch das Gute hervor, sagt Paulus, das ist aber ein absoluter Missbrauch der wunderbaren Wahrheiten Gottes. Christus selbst ist die Gottesgerechtigkeit in Person, 1. Korinther 1, Vers 30 und der personifizierte Friede. Ohne ihn gibt es keine wirkliche Gerechtigkeit und keinen wirklichen Frieden. Und wenn dann bereits Jesaja sagt, kein Friede den Gesetzlosen, dann müssten wir sagen, kein Friede den Gott-Losen. Kein Friede, kein wirklicher Friede ohne Gott und ohne Jesus, der Christus ist. Man hat auch schon die Frage beantwortet, ob es für Israel, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, ob es für Israel einen Weg zum Heil an Christus vorbei gibt. Natürlich nicht, es gibt überhaupt Für niemand einen Weg zum Heil ohne Jesus, der der Christus ist. Gibt's nicht. Und deswegen werden sie in der Drangsal Jakobs den erkennen, den sie durchstochen haben, den sie verworfen haben. Und in dem Sinn ist jeder Mensch und auch das Volk, soweit es in der Masse nicht glaubt, immer noch gesetzlos, gottlos, ohne Bindung. Und ich wiederhole mich, Sie sagen, Mensch, das hat er aber oft gesagt, die können sich 50.000 Mal alle Regeln genau vornehmen und was heißt Sabbat halten und was heißt den Sabbat brechen und wann ist eine Scheidung gerechtfertigt und all diese Dinge. Das geht am Kern vorbei, denn Gott will Beziehung, will das Gegenüber. Ein Herz begegnet einem Herz und die Herzen öffnen sich. Und das geht eben nur durch Christus, denn das ist der Weg Gottes. Also Shalom, alles ist geklärt. Man spricht wieder miteinander. Und aus dieser geklärten Beziehung mit Gott durch Christus dürfen auch Beziehungen in Gerechtigkeit und Frieden mit Menschen, mit Brüdern und Schwestern werden. Soweit es eben möglich ist. Übrigens, die ganze Idee, wirklich Frieden zu schaffen ohne Jesus, ist ja in der Welt das Paradies, Kommunisten, Sozialisten, eine heile Welt, eine Welt des Friedens, eine Welt der Gerechtigkeit. Wir merken schon, wenn wir das so definieren, das ist alles ohne Jesus, das kann gar nicht funktionieren. Da fehlt das Entscheidende. Die Menschen sind ja nicht im Frieden. Die Menschen sind ja nicht und kennen nicht den, der die Gerechtigkeit ist. Und ich befürchte und habe jetzt gerade dieser Tage die Themen für die Konferenzen, für die ich die Verantwortung trage, für nächstes Jahr mal festgelegt. Und da kam mir doch der Gedanke, mal sehen, ob sich der noch festigt, man könnte doch auch mal auf einer Israel-Konferenz darüber sprechen, dass es ja auch noch eine fleischliche Vorwegnahme des Reiches Gottes gibt, vielleicht auch mit der Führung Israels, nämlich noch ohne Jesus. Und die Bestrebungen sind ja da, stimmt's? Jetzt heißt es ja in unserem Text, küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Friede ist Ruhe, ist die Ruhe der Ordnung, sagt Augustin. Also das sind alles Begriffe, da müsste man, da zaudert es den modernen Menschen, wenn der heute von Disziplin, Ordnung und Beherrschtheit und solchen Dingen hört. Und Gehorsam, da kriegt er immer schon leichte Pusteln und einen Ausschlag. Ja? Aber ich habe es nicht mehr gefunden, von wem dieses Zitat ist. Ich habe es vor Jahren mal rausgesucht und gefunden, aber jetzt so schnell nicht wieder. Ein Christ ist ein in Ordnung gebrachter Mensch. Aber nicht im Sinne, dass er deutsch ordentlich ist, sondern er lebt in der von Gott vorgesehenen Beziehung und Ordnung. Unter Gott, unter Jesus, mit Jesus. Von Jesus her mit Menschen. Von Jesus her lebt er seine Ehe. Ein von Gott in die rechte Ordnung gebrachter Mensch. Ich war vorher gottlos, also auch nicht in Ordnung gebracht. Und da merken wir auch, das ist nicht zutiefst im Ersten ein moralischer Begriff, wo man sagt, ja, also in Ordnung, also da muss man das noch und das noch und das noch. Nein, es ist eine grundsätzliche Haltung, eine grundsätzliche Stellung. Und diesen Prozess muss Israel auch noch durchlaufen, ich habe es bereits gesagt. Und das kommt im Psalm 85 zum Ausdruck. Ich will das doch wenigstens noch kurz lesen und dann auch diesen Vers 11 in diesen Kontext stellen. Denn da wird ja auch von einer Herrlichkeit und einem Frieden gesprochen, prophetisch. Psalm 85, ich lese nicht alle Verse, aber etliches. Vers 2. Herr, du hast Gefallen gefunden an deinem Land, hast die Gefangenschaft Jakobs gewendet. Wahrscheinlich prophetischer Perfekt, ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes, all ihre Sünde hast du zugedeckt. Du hast zurückgezogen all deinen Grimm, hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. Also, ich muss doch sagen, was prophetischer Perfekt ist. Das heißt, der Prophet spricht von einem zukünftigen Ereignis und weil es so gewiss ist, weil es Gott sagt, spricht er schon in der Vergangenheit, als wäre es geschehen. Okay? Mal gucken in der Bibel, also wenn man jetzt den Text so normal Deutsch liest, sagt man, ja, oh Moment mal, das war ja Korah und so, das ist ja jetzt also noch Josuas Tage bald, das ist ja schon lange her, von was für einem Frieden spricht er denn da und was von einer Gerechtigkeit und die Gefangenschaft Jakobs gewendet, was meint er jetzt, Ägypten und so? Nein, er spricht im Geist Gottes bereits von den Endzeittagen, den Galut unter die Völker, der schon beendet ist, von der Drangsal Jakobs und dann von der ewigen Gerechtigkeit, die in der Person Jesu Christi von ihnen erkannt wird. Und dann kann man sagen, du hast all ihre Sünde zugedeckt. Du hast zurückgezogen deinen Zorn, hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. Denken Sie an die Zornschalen, die den Zorn Gottes vollenden. Und dann, jetzt springt er wieder in die menschliche Gegenwart, stelle uns wieder her, Gott unseres Heils, und mach deinem Unwillen gegen uns ein Ende. Willst du uns, Vers 6, auf ewig zürnen? Willst du deinen Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir freue? Lass uns, Herr, deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil. Na jetzt, wenn man neutestamentlich denkt, ganz einfach. Wie ist das wirklich? Nur durch Jesus. Und deswegen kommt dann plötzlich, gewähre uns dein Heil, und dann kommt unser Vers. Nämlich in ihm sind sich begegnet Gnade und Wahrheit und haben sich Gerechtigkeit und Frieden geküsst. Da ist es wieder Wirklichkeit oder wird es Wirklichkeit werden. Wir biegen in die Schlussgerade ein. Gelebte Gerechtigkeit, gelebter Friede, Beziehung oder Normerfüllung. Zugespitzt und übertrieben formuliert, aber nur, um es deutlich zu machen, Gott geht es weniger darum, dass alles ganz korrekt abläuft, als mit uns in Beziehung, Kontakt und gelebter Liebe verbunden zu sein. Komm nochmal, da hatte ich das Beispiel eigentlich. Das Kind ist mit mir und ist mit uns, meiner Frau und mir, in einer lebendigen Austausch und schießt und auch ab und zu einen Bock. Ist mir tausendmal lieber wie ein Kind, das total rechtwinklig alles stimmt, das aber keinerlei Beziehung zu uns hat. Stimmt's? Ich liebe auch meinen Sohn nicht, weil er Rasen mäht, sondern weil mein Sohn ist. Und wenn er dann noch einen Rasen mäht. Wir lachen, aber es ist doch auch bei Gott so. Gott liebt uns doch nicht. Oh, du bist schon wieder in der Bibelstunde. Gabriel, mach mal einen Strich. Ah, du hast da den 10., nein, sogar den 20., dann machen wir einen halben Strich und so, sondern Gott freut sich an uns, jeden Tag. Gott schläft ja nicht, für ihn ist immer Tag. Und wenn wir das, je mehr wir das erfassen, desto mehr prägt und verändert uns das Leben. Wenn jemand so herzensgut zu uns ist, trotz auch unserer Fehler und Mängel, da bringt man es ja gar nicht übers Herz, den schlecht zu behandeln. Das tut einem ja schon selber weh, wenn man einigermaßen Empfinden hat. Stimmt's? Und das ist, glaube ich, der Weg der Veränderung. Wie kann ich meinem Gott das antun? Wie kann ich meinem Jesus das antun? Erich Pinchas Fromm, habe ich mich früher mehr damit beschäftigt. Ich habe bewusst den zweiten Vornamen gemerkt, um seine jüdische Abstammung. 1980 lebt er, ein jüdischer Psychoanalytiker, der stammt aus einer orthodoxen Familie. Etliche Rabbiner, auch bekanntere, sind aus seiner Familie gekommen. Aber er hat sich, nachdem er im orthodoxen Glauben gegangen ist, hat sich so in den 20er Jahren, als er noch vor seinem 30. mit seiner ersten Frau davon abgewandt. Aber vieles, was man liest, die Kunst des Liebens und andere Dinge, also ich habe jetzt nicht Erich Fromm studiert, keine Ahnung, aber das, was ich gelesen habe, da merkt man förmlich, dass er diese Prägung hat. Und er kommt mit vielen Gedanken auch auf das biblische Urbild zum Sprechen. Und er schreibt nun zwei Formen elterlicher Zuneigung. Die mütterliche Liebe sei ihrem Wesen nach, Erich Fromm, bedingungslos. Sie gelte dem Kind um seiner bloßen Existenz willen. Die väterliche Liebe hingegen müsse verdient werden. Sie werde dem Kind für die Erfüllung von Erwartungen und Pflichten zuteil in der Natur dieser Zuwendung liege es, Gehorsam zur höchsten Tugend und Ungehorsam zum schwersten Vergehen zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Analyse teilen, aber zumindest denke ich, ist da doch was dran. Stimmt's? Ob das jetzt genau Mann und Frau zuzuschreiben ist, schwerpunktmäßig, das ist gar nicht das Thema. Aber er unterscheidet eine Liebe, eine Zuwendung, eine Akzeptanz eines anderen, einfach weil er ist. Einfach in dem Fall mein Kind. Und einer anderen Form der Beziehung, Zuwendung, die konditioniert ist, die abhängig ist. Und wenn ich gesagt habe, zugespitzt formuliert, Gott geht es hauptsächlich um diese Seins, dieses, was Fromm als mütterliche Liebe bezeichnet. Ohne Wenn und Aber, sein Ja in Christus. Jetzt würden Sie sagen, oh wei, damit ist doch, da können wir ja Kraut und Rüben leben, sind ja immer sicher, Gott hat uns alle lieb und so. Nein, sondern es wird ein Schuh draus, wenn wir erkennen, dass gerade das, wenn wir das wirklich erkennen, biblisch erkennen heißt, in der Tiefe verstehen und übernehmen und von Herzen daran festhalten, dann verändert uns das nicht mehr, weil ich das muss, sondern weil ich das will. Wollen Sie morden? Nein. Wollen Sie die Ehe brechen? Na, da wird es schon manchmal schwieriger. Wollen Sie lügen? Ja, eigentlich nicht. Aber manchmal passiert es vielleicht. Und Sie merken, da wird die Entscheidung getroffen, sozusagen in der Herzenshaltung. Gott hat sicherlich beide Seiten, und ich bleibe nochmal bei dem Beispiel mit dem Rasenmähen, das war also nicht nur ironisch gemeint. Ich liebe meine 4 Söhne, auch meine Tochter, aber die liebe ich, weil sie da sind. Aber wenn sie dann auch irgendwas machen, zum Beispiel Rasenmähen, dann freue ich mich. Aber umgekehrt muss es nicht sein. Also ich liebe sie, weil sie Rasen mähen. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild bei Gott. Ein gutes Bild. Gott sagt nicht, hör mal her, also mit dir will ich nur was zu tun haben, wenn du funktionierst. Mit dir will ich nur was zu tun haben, wenn es einen Output gibt. Mit dir will ich nur was zu tun haben, wenn bestimmte Dinge, also wenn das nicht funktioniert, dann... Und das ist doch, was der Teufel uns immer einreden will. Schau dich doch an, guck dich doch an, mach doch mal die Augen auf in der Gemeinde, guck doch mal in den Spiegel. Du und ihr wollt Christen sein, das könnt ihr doch vergessen. Und wenn es den Gott gibt, den reinen, heiligen Gott, aber nicht mit dir. Und das setzt uns doch zu. Und im Alter anscheinend noch einmal ganz besonders, wo Kinder- und Jugendsünden hochkommen. Ausgelebte Gerechtigkeit, gelebter Friede, damit will ich in den Schlussspurt kommen, in der Schlussgerade waren wir ja schon, jetzt sind wir auf den letzten Metern, sucht das Beste für den anderen. Also gelebter Friede, gelebte Gerechtigkeit ist, ich suche das Gegenüber. Und manche können auch sagen, ich liebe. Aber Liebe nicht als Gefühl, sondern Liebe als Beziehungsbegriff. Liebe als ein sich innerlich auferlegen. Liebe als Wille. Ich habe schon oft gebetet, lass mich das oder jenes oder den oder die lieben. Ich will lieben, ist eine Entscheidung. Übrigens, Erich Fromm sagt auch, dass wir einen falschen Liebesbegriff haben, eben diese symbiotische Liebe, und dann gehen die Ehen auseinander. Sagt nicht, dass es auch ganz problematische Ehen gibt, wo das vielleicht nicht die Ursache ist, aber vielfach sind es doch falsche Erwartungshaltungen an Gefühle. Das ist ganz konkret auch in der Fürsorge, wenn die Schrift, um mal ein Beispiel zu nennen, sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, dann ist damit nicht in erster Linie gemeint, dass man hochsingt auf dem Geburtstag und was weiß ich was und sie lobt und den schönsten Grabstein nachher aussucht, den es gibt und den teuersten, sondern das ist praktische, konkrete Hilfe und Fürsorge. Man lässt sie nicht allein. Man steht zu ihnen, man kümmert sich um sie. Das ist eine Willenssache, nicht ein Gefühl. Also ich bewundere alle Menschen, die vertieft in der Pflege sind. Fürsorge, aktive Liebe. Wahre Liebe ist kein Gefühl, sondern ein aktives Bejahen. Eine Willensentscheidung pro Gegenüber, eine bewusste Entscheidung, sich Gott und dem Nächsten, dem Bruder oder Schwester zuzuwenden. Gerechtigkeit zu leben, Frieden zu schaffen mit den Waffen Christi. Beziehung, Verantwortung zu übernehmen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Ja, aber ich kann doch nicht. Schon unsere Rechtsprechung kennt es ja, wenn da ein unmündiges Kind oder ein geistig Behinderter irgendwie in großer Gefahr ist, da ist niemand da, da kannst du schon nach unserer Rechtsordnung nicht sagen, was geht's mich an, wenn der hier den Abgrund runterfällt oder ins Feuer läuft oder weiß ich was. Da musst du Verantwortung übernehmen. Aber eigentlich muss man das ja gar nicht regeln. Das sagt dir ja ein Herz der Liebe. Ein weiterer Aspekt, wir sind kurz vorm Ziel, Ehrfurcht, Achtung. Die Liebe achtet die Würde des Anderen, die Originalität des von Gott anders Geschaffenen. Viele Probleme ergeben sich auch in der Ehe und auch in sonstigen Beziehungen, weil man den Anderen so machen möchte, wie man ist oder wie man ihn gern hätte. Und das gibt dann jahrzehntelange Operationen. Und man muss eigentlich ehrlich sagen, du hast einen Falschen geheiratet. Du willst dein Traumbild, den Prinzen gibt es dann sowieso nicht, oder die Prinzessin. Natürlich darf der andere sich auch ändern. Und darf man ihm auch sagen, du, also das geht aber nicht. Oder verstehen Sie es nicht, man kann immer extrem in eine Seite rutschen. Aber zu akzeptieren, Ehrfurcht zu haben vor einem Geschöpf Gottes, vor einem Menschen, das gilt übrigens für die ganze Schöpfung, was Gott geschaffen hat, habe ich nicht mutwillig zu verändern, zu zerstören. Nicht, sie müssen sich nicht mir anpassen, sondern Liebe hat die Kraft zu tragen. Ehrfurcht, Achtung. Ja, und dann als letztes das Erkennen, den tiefen Wunsch, bei gelebter Gerechtigkeit und gelebtem Friede, das Innerste des Anderen zu verstehen und zu begreifen, es ganzheitlich zu erkennen. Das hebräische Wort Yada für Wissen, Kennen, Erkennen beschreibt nicht nur ein rein intellektuelles Wissen, sondern ein tiefes, erfahrungsbasiertes Verständnis, tiefe Vertrautheit, intime Beziehung, auch Gottes Beziehung. Ich will dich mehr, ich will dich besser kennenlernen, ich will dich besser verstehen, ich bin interessiert an dir. Das ist Beziehung. Desinteresse ist es nicht. Ein Mann, der neben seiner Frau herläuft, sie zwar materiell gut versorgt, sie aber gefühlsmäßig verhungern lässt und kein Interesse an ihr hat, der liebt sie nicht. Und das Wunderbare ist, dass wir das ja nicht machen müssen, sondern dass wir aus der Christusbeziehung die Liebe ausgegossen bekommen haben in unsere Herzen und dass Friede und Gerechtigkeit im gelebten Leben uns prägen dürfen, Gott gegenüber und auch den anderen gegenüber. Amen.
Ja, Herr Jesus, wir danken dir von Herzen jetzt für diese Stunde, danken dir für das Wort, das wir gehört haben und ja, darum möchte wir dich auch immer wieder bitten, dass wir doch in einer ganz lebendigen Beziehung zu dir und zum Vater stehen. Hab Dank, dass du den Weg dafür frei gemacht hast. War uns es auch immer wieder bewusst, dass es nicht darum geht, Normen, Gesetze zu erfüllen, sondern wirklich um eine Liebesbeziehung zu dir und zum Vater. Ihr liebt uns, so wie wir sind. Und dafür danken wir dir. Amen.